Hallo und herzlich willkommen heute zu unserer 61. Episode unseres Formats Europa erklärt in unserem Podcast Götterfunken, die Lauschfrequenz für europapolitische Ohren. Heute wollen wir mit euch in ein faszinierendes und auch ein zukunftsweisendes Thema eintauchen, denn heute geht es um die Weltraumpolitik der Europäischen Union und im Fokus dessen steht die partielle Sonnenfinsternis, welche am 29. März stattfinden soll. Wenn ich so an das Thema denke, dann denke ich auch immer ganz, ganz oft und viel an so Raumfahrtsfilme oder Weltallfilme. Stellen wir das immer sehr, sehr interessant vor, aber wir wollen natürlich nicht nur über solche Filme reden, sondern wir wollen schauen, was steckt denn hinter den Ambitionen der EU im All und welche Herausforderungen und Chancen gibt es. Da wollen wir heute gemeinsam auf eine spannende Reise gehen. Vielleicht stellen wir uns erstmal vor, weil heute sind wir in einer ganz besonderen Konstellation. Ihr kennt das sonst nur zu zweit. Mein Name ist Amelie, aber wir machen es heute zu dritt und die anderen beiden haben jetzt mal die Möglichkeit, sich vorzustellen.
Ja, ich bin Lena, ihr kennt mich auch schon aus der einen oder anderen Folge. Ich mache gerade mein Praktikum beim EEZ.
Genau, und ich bin Clara, ich bin heute das erste Mal dabei und ich bin auch gerade Praktikantin beim EEZ. Genau, wir fangen jetzt erstmal mit einer ganz kurzen Einführung an. Und zwar konnten wir ja in den letzten Jahren eigentlich immer mehr beobachten, dass Weltraumpolitik immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Natürlich bei den USA, aber auch in Russland und auch in Europa oder bei der EU hat sie in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Und natürlich möchte die EU da auch mithalten und ihre Position im globalen Weltraumsektor immer mehr stärken und die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten auch in diesem Bereich immer mehr fördern. Und jetzt wollen wir uns in diesem Podcast mit der Frage auseinandersetzen, was umfasst diese Politik überhaupt und welche verschiedenen Perspektiven können wir da aufzeigen?
Ich glaube, bevor wir da so ein bisschen näher drauf eingehen, was ich immer so im Kopf habe, wenn man so von Weltraumpolitik spricht, da habe ich Europa nicht unbedingt auf dem Schirm. Habt ihr das?
Nee, also ich denke da auch immer mehr so an die NASA oder irgendwelche russischen Raumfahrten. Ich glaube, auf dem Mond waren ja auch als erstes die Amerikaner und die Russen und ja, ich glaube, Europa ist da ja nie so wirklich groß drin gewesen.
Nee, also Europa auch nie so wirklich, zumindest nicht mitbekommen. China war irgendwie immer noch mal so, die waren auch mit dabei, aber ansonsten die Europäische Union, Europa, eher schwieriger. Aber das schauen wir uns jetzt mal an.
Ja, und umso wichtiger, dass sie es jetzt natürlich mehr hinbekommen.
Genau, vor gar nicht allzu langer Zeit, vor 9 Jahren, hat die Europäische Union eine Weltraumstrategie veröffentlicht, eben als Leitfaden für die zukünftigen Aktivitäten der EU im Weltraum. Und die stelle ich euch mal ganz kurz vor. Die umfasst nämlich mehrere Schlüsselbereiche. Das ist einmal die wirtschaftliche Entwicklung. Also die EU möchte den Raumfahrtsektor stärken und Innovationen in diesem Bereich fördern. Also einfach, dass dort ein neuer Wirtschaftszweig entstehen kann. Es ist aber auch wichtig, die Sicherheit des Weltraums zu beachten. Die EU möchte die eigenen Interessen im All auch sichern und insbesondere in Zeiten von geopolitischen Spannungen dort halt auch mitspielen. Und außerdem ist der EU auch die Nachhaltigkeit wichtig, dass eben der Weltraum nachhaltig genutzt wird und nicht so viel Weltraummüll existiert, was tatsächlich wirklich eine Menge ist. Ich habe da mal eine Doku drüber gesehen, weil auch oft Satelliten aneinander crashen.
Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Also Nachhaltigkeit und Weltraum, das waren für mich so zwei Sachen, die für mich noch nicht unbedingt viel miteinander zu tun hatten. Also klar, irgendwie schon, wir schicken was ins Weltall und irgendwie bleibt das da. Aber was die Nachhaltigkeit betrifft, da habe ich mir jetzt noch nie drüber Gedanken gemacht.
Also es ist tatsächlich so, dass schon kleinste Teilchen von Weltraumschrott bei so einer hohen Geschwindigkeit größte Schäden im Weltraum anrichten können. Deswegen ist es oder hat es eine sehr große Wichtigkeit, mehr auf dieses Thema einzugehen und da auch mehr darauf zu achten, dass es weniger Weltraumschrott gibt. Vor allem in aktuellen Zeiten, wo es ja auch immer mehr private Akteure gibt, die Teil des Weltraums werden.
Genau das ist mir nämlich gerade auch noch zum Thema Sicherheit und Nachhaltigkeit eingefallen, wenn wir zum Beispiel an Elon Musk denken, der ja auch mit Starlink eigene Satelliten im Weltall hat, dann ist das schon ganz schön krass, dass es da kaum Regelungen gibt und dort wirklich jeder, der die finanziellen Voraussetzungen hat, Satelliten und andere Sachen ins All schießen kann. Also sicherlich ganz sinnvoll, dass die EU sich da eine Strategie überlegt hat. Die EU will auch andere verschiedene Programme ins Leben rufen, darunter zum Beispiel das Galileo-Navigationssystem und das Copernicus-Programm. Das Galileo-System ist ein Satellitennavigationssystem. Man kann sich das ungefähr vorstellen wie das GPS-System, das wir sicherlich alle kennen. Haben wir alle auf dem Handy und im Navi. Und das globale Navigationssystem Galileo der EU soll eben unabhängiger machen von diesen Systemen wie eben GPS, damit die EU dort langfristig auch nicht mehr auf andere Technologien angewiesen ist. Sie bietet auch präzisere Standortdaten als das GPS und ist entscheidend für viele Anwendungen, wie zum Beispiel Verkehrssteuerung. Notfallsteuerung oder, was natürlich auch ein ganz sensibler Teil der Infrastruktur ist, die Notfallhilfe.
Ja, das andere Programm ist ja das Copernicus-Programm und das konzentriert sich vor allem auf die Erdbeobachtung und ist vor allem in unseren globalen Krisen von enormer Bedeutung. Wir sprechen da vor allem vom Klimawandel. So liefert das Copernicus-Programm vor allem wertvolle Daten über die Umwelt, den Klimawandel und auch über Naturkatastrophen. Und diese Informationen sind natürlich für Wissenschaftler von Bedeutung, ganz klar, aber auch für politische Entscheidungsträger, die ja am Ende dann auch die Klimaschutzmaßnahmen umsetzen müssen. Und diese sind ja auf fundierte Daten angewiesen, um effektivere Maßnahmen zu ergreifen. Diese Initiativen sind nicht nur technologisch fortschrittlich, sondern auch entscheidend für die Sicherheit, Umweltüberwachung und für die wirtschaftliche Entwicklung in Europa.
Jetzt haben wir ja schon mal ein bisschen was gehört zu den Strategien und jetzt auch über die verschiedenen Programme, also einmal das Galileo-Programm oder das Copernicus-Programm. Wie sieht's denn aber aus? Was sind denn so die Ziele der Weltraumpolitik?
Ja, die Ziele, die sind eigentlich ganz ähnlich wie die Strategie. Da hat die EU sich daran orientiert. Und zwar ist das natürlich die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Raumfahrtindustrie. Also, dass man eben wirtschaftliche Innovation fördert und vor allem, dass man Unternehmen in Europa, die sich am globalen Wettbewerb beteiligen im Weltraum, auch unterstützt, finanziell und durch Steuerentlastungen. Und dazu gehört natürlich auch die Unterstützung von der Entwicklung der Raumfahrttechnologien, dass man eben auch in Forschung investiert, um da einfach auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig zu bleiben.
Ein weiteres wichtiges Ziel ist natürlich die Gewährleistung der Sicherheit im Weltraum. Die erste Nutzung des Weltraums war tatsächlich auch militärisch und ist auch heute noch von großer Bedeutung. Und mit der zunehmenden Anzahl von Satelliten und Raumfahrzeugen wird es immer wichtiger, den Weltraum als sicheren und auch nachhaltigen Raum zu betrachten. Das hatten wir ja vorhin auch schon im Rahmen von den verschiedenen Programmen gesagt. Und die EU arbeitet daran, die Richtlinien und Strategien zu entwickeln, um den Weltraummüll zu reduzieren und Kollisionen im All zu vermeiden. Und dazu gehört ja zum Beispiel auch, das Völkerrecht anzupassen, um da dann einfach verbindlichere Regelungen zu schaffen.
Genau, ein Beispiel für diese Bemühung ist die Initiative zur Entwicklung von Technologien zur aktiven Müllbeseitigung. Das hatten wir ja vorhin schon mal angesprochen, dass es eben auch unfassbar viel Müll im Weltall gibt. Und das ist eben wichtig, auch Technologien zu schaffen, um genau dem entgegenzuwirken, damit nicht das All irgendwann komplett überfüllt ist mit Weltraumschrott. Hierbei handelt es sich auch um innovative Ansätze, um defekte Satelliten oder andere Trümmer aus dem Orbit zu entfernen.
Okay, so viel erstmal zu den Zielen der Weltraumpolitik, aber sag doch mal, wie sieht's aus mit den Herausforderungen und auch mit den Chancen? Da sind ja bestimmt enorme Herausforderungen auch dabei, oder nicht?
Ja, also ganz klar, mit den Zielen kommen auf jeden Fall auch immer Herausforderungen einher. Und wir wissen ja, dass sich die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten innerhalb der EU nicht immer als ganz einfach bezeichnen lässt. Insbesondere, wenn es um die finanziellen Mittel und auch um die Ressourcen geht. Das können militärische Ressourcen sein, aber auch materielle. Zudem gibt es auch internationale Wettbewerber, die wir ja auch schon genannt haben, die auch im Weltraum aktiv sind, wie die USA und China, die da sehr aktiv unterwegs sind.
Genau, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Chancen in der Weltraumpolitik. Sie kann zum Beispiel zur Lösung und zur Erfassung des Klimawandels und zur Katastrophenbewältigung beitragen, wo wir da schon über GPS und so weiter geredet haben. Genau, dann gibt es auf jeden Fall auch noch Chancen dazu. Die Weltraumforschung kann zum Beispiel zur Lösung globaler Probleme beitragen, wie dem Klimawandel oder der Katastrophenbewältigung, wenn zum Beispiel Forschende aus Daten von Satelliten neue Erkenntnisse zu Umweltkatastrophen ableiten können. Durch den Austausch von diesen Daten und Technologien können auch europäische Länder gemeinsam an Lösungen arbeiten, die nicht nur Europa, sondern die gesamte Welt betreffen.
Das ist schon erstaunlich eigentlich, wenn man sich das mal so anschaut und mal so betrachtet, wie sehr die Weltraumforschung halt auch wirklich, wie du schon meintest, zur Lösung globaler Probleme beitragen kann. Also wirklich eine Klimawandel- und Katastrophenbewältigung, das sind ja schon wirklich zwei Extreme. Deswegen, könnt ihr da vielleicht mal so einen Ausblick in die Zukunft geben?
Genau, also wir haben ja jetzt ganz viel über die Pläne der EU und auch die verschiedenen Programme gesprochen. Und jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, wie sieht die Zukunft der Weltraumpolitik der EU aus? Und die EU plant, ihre Investitionen in die Raumfahrt weiter zu erhöhen und auch neue Partnerschaften zu entwickeln. Und weil wir uns ja in der internationalen Politik auch sehr viel mit nichtstaatlichen Akteuren beschäftigen, muss auch vor allem die Zusammenarbeit mit internationalen internationalen Organisationen und auch anderen Ländern erhöht werden, um die globalen Herausforderungen im Weltraum bewältigen zu können.
Genau. Es gibt ja auch die bemannte Raumfahrt oder die Erkundung anderer Planeten. Die Entwicklung solcher Technologien ist super wichtig oder wird immer wichtiger. Wir kennen das vielleicht auch aus der Debatte um die Besiedlung des Mars. Das gehört da auch dazu. Die EU möchte hier auf jeden Fall eine aktivere Rolle in der internationalen Raumfahrtgemeinschaft spielen und ihre Stimme in der globalen Diskussion mehr einbringen. Das funktioniert natürlich auch nur, wenn die EU auch aktiv an solchen Technologien mitarbeitet.
Ja, jetzt vielleicht mal weg von der Raumfahrt und vielleicht ein bisschen eher hin zu einer der spektakulärsten Naturerscheinungen am Himmel. Und zwar, wir haben es am Anfang schon erwähnt, die partielle Sonnenfinsternis soll stattfinden am 29. März diesen Jahres. Könnt ihr da vielleicht so ein bisschen was zu erzählen? Was ist das überhaupt und was ist so besonders daran und wie verläuft die?
Genau, jetzt beschäftigen wir uns ein bisschen mit der Astronomie und wir beginnen erstmal mit den Grundlagen. Eine Sonnenfinsternis tritt dann auf, wenn der Mond sich zwischen der Erde und der Sonne positioniert und dabei einen Teil oder die gesamte Sonnenscheibe verdeckt. Und weil es ja nur eine partielle Sonnenfinsternis ist, ist es natürlich nicht komplett verdeckt, sondern nur teilweise. Das bedeutet, dass wir auf der Erde einen Teil der Sonnenscheibe sehen können, während der Rest im Schatten des Mondes liegt. Ich glaube, das gibt auf jeden Fall ein gutes Insta-Bild ab.
Das denke ich auch. Also wie gesagt, die partielle Sonnenfinsternis ist am 29. März. Vergesst nicht, euer Handy mitzunehmen und vielleicht das ein oder andere Foto zu schießen. Es ist auf jeden Fall eine großartige Gelegenheit für alle Astronomie-Enthusiasten unter euch und Neugierige, dieses beeindruckende Phänomen zu beobachten, das tatsächlich gar nicht mal so oft vorkommt. Aber Vorsicht ist geboten, wenn ihr euch das Schauspiel anschauen wollt, dann achtet unbedingt darauf, eine Sonnenbrille zu tragen oder spezielle Filter zu benutzen, um eure Augen zu schützen.
Genau, also passt gut auf euch auf. Und nun kommen wir zum Verlauf der partiellen Sonnenfinsternis. Und die Finsternis wird in Deutschland zu unterschiedlichen Zeiten sichtbar sein. Also je nachdem, wo ihr wohnt, werdet ihr wahrscheinlich zu unterschiedlichen Zeiten dieses Event anschauen können. In Leipzig und Umgebung ist die erste Region, in der man dieses Phänomen sehen kann. Und das wird circa 9.50 Uhr der Fall sein.
Genau, und die maximale Bedeckung wird in der Regel so gegen 11.45 Uhr, also kurz vor dem Mittag, erreicht. In dieser Zeit wird der Mond etwa 60-70% der Sonnenscheibe verdecken, was zu einem faszinierenden Anblick führt. Das heißt, es wird auf jeden Fall auch etwas dunkler als gewöhnlich für diese Uhrzeit. Und diese genaue Bedeckung kann je nach Standort auf jeden Fall variieren. Also schaut am besten nochmal im Internet nach, zu welcher Art Zeit in eurer Region die Sonne verdeckt ist.
Ihr habt ja jetzt auch schon ein bisschen betont, dass es wirklich nicht so oft stattfindet und dass es ja wirklich auch ein Spektakel ist, ein Ereignis ist, was wirklich total wunderschön zu betrachten ist. Habt ihr denn vielleicht so ein paar Tipps, wo kann man denn die partielle Sonnenfinsternis am besten beobachten, damit wir jetzt auch hier gewappnet sind und Bescheid wissen, okay, jetzt müssen wir unsere Sonnenbrille rausholen oder Brillen mit Filtern rausholen, damit wir die auch schön uns beobachten können. Genau, wo kann man es denn am besten machen?
Also eigentlich kann man die Finsternis von jedem Ort aus sehen. Also natürlich nur, wenn der Himmel klar ist und keine Wolken davor sind. Es ist aber trotzdem empfehlenswert, wenn man einen Platz mit freiem Blick auf den Himmel wählt und vielleicht auch weiter weg von hohen Gebäuden oder Bäumen ist, sodass man den Himmel wirklich ungefiltert sehen kann.
Genau, beliebte Orte sind da zum Beispiel Parks, Aussichtspunkte oder auch Dachterrassen, wenn ihr Zugang zu einer habt. Macht doch gerne mit Freunden oder Familie ein kleines Event draus. Denkt daran, Snacks und Getränke mitzunehmen, um euer Erlebnis noch ein bisschen aufzuwerten und die partielle Sonnenfinsternis in diesem Jahr richtig gut genießen zu können.
Ja, dann danke ich euch beiden erstmal für den spannenden Einblick. Ich hoffe, unsere ZuhörerInnen konnten auch sehr viel mitnehmen und schauen sich die partielle Sonnenfinsternis dann auch jetzt Ende März an. Ihr habt auf jeden Fall einen kleinen Einblick oder beziehungsweise einen kleinen Überblick über die Weltraumpolitik auf der Europäischen Union bekommen und wir hoffen, dass ihr ja auch einen wirklich spannenden Einblick in dieses wichtige Thema erhalten habt. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann abonniert wie immer gerne unseren Podcast und lasst uns wissen, welche Themen ihr vielleicht als nächstes hören möchtet. Ich kann so viel vorweg schon verraten. Nächste Woche kommt ein kleines, ja, ein bisschen was anderes auf euch zu. Da werden Nele und ich nämlich ein Projekt vorstellen, an dem wir die letzten Monate gearbeitet haben. Auch sehr spannend, also hört da auch gerne rein. Und ansonsten vielen Dank an euch beide. Und dann vielen Dank an unsere Zuhörerin und bis zur nächsten Episode. Tschüss.
Tschüss.